Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Pakistan stehen immer größere Flächen unter Wasser. Die Lage der Flüchtlinge spitzt sich weiter zu. Krankheiten breiten sich aus. Auch die Hilfsorganisationen stoßen an ihre Grenzen. Es fehlt an Trinkwasser, Lebensmitteln und Zelten. Ein beträchtlicher Teil Pakistans ist überflutet. Vor allem sind es die Provinzen Punjab und Sindh. 20 Millionen Flüchtlinge warten dringend auf Hilfe.
Islamabad am frühen Abend. Aus dem Sudan ist eine Ladung voller Hilfsgüter am Flughafen eingetroffen. Zelte, Wasser, Speiseöl, Mehl und Weizen. Einige tausend Tonnen kamen heute alleine in der pakistanischen Hauptstadt an. Doch es reicht bei weitem noch nicht. Bei der Verteilung der Hilfsgüter kommt es auch zu Tumulten. Diese Bilder zeigt das pakistanische Fernsehen. Die USA haben eine Aufstockung ihrer Soforthilfe auf 76 Millionen Dollar angekündigt. Und die Vereinten Nationen wollen die internationale Hilfe besser koordinieren. Wir haben das Katastrophengebiet nun in 11 Abschnitte eingeteilt. Dorthin werden Teams entsandt, die herausfinden sollen, was in der jeweiligen Region am dringendsten gebraucht wird. So vermeiden wir Überlappungen und können ganz gezielt die Hilfe dorthin bringen, wo sie am meisten benötigt wird. Die Lage in den überschwemmten Gebieten ist weiterhin dramatisch. Hunderttausende Flutopfer, so befürchten Hilfsorganisationen, sind komplett von der Außenwelt abgeschnitten und noch gar nicht erfasst. Unterdessen gibt es Berichte von ersten Todesfällen durch Seuchen.
Ja, es gibt Berichte über Todesfälle, auch durch sogenannte wasserverursachte Krankheiten. Es ist, liegt in der Natur der Sache, dass wenn Wasser lange steht, bei Temperaturen von 40 Grad plus in einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit, dass sich dort Bakterien bilden.
Nur durch massive Hilfe könne eine großflächige Ausbreitung von Seuchen verhindert werden.
Etwa 20% der Ackerflächen Pakistans stehen unter Wasser. Ein großer Teil der Ernte ist vernichtet. Binnen Tagen sind die Lebensmittelpreise um das Vierfache gestiegen. Ein Ende ist nicht absehbar. Experten fürchten um die Stabilität der Atommacht Pakistan. Eines ist klar: Das Land kann mit dieser Katastrophe nicht alleine fertig werden.
Das Rote Kreuz hat heute von Berlin-Schönefeld aus 18 Tonnen Hilfsgüter nach Pakistan auf den Weg gebracht. An Bord einer Frachtmaschine sind unter anderem Zeltplanen, Decken, Moskitonetze und Küchensets. Die Lieferung ist Teil einer weltweiten Hilfsaktion. Nach Auskunft des Roten Kreuzes hat das Spendenaufkommen in den letzten Tagen deutlich zugenommen.
Wenn Sie den Flutopfern helfen möchten, spenden nimmt das Bündnis Entwicklung hilft entgegen. Kontonummer 5151 bei der Bank für Sozialwirtschaft. Stichwort ARD Pakistan. Weitere Spendenkonten finden Sie im Internet unter tagesschau.de.
Bei einem Selbstmordanschlag in Bagdad sind mindestens 56 Menschen getötet und etwa 120 verletzt worden. Das melden Krankenhäuser in der irakischen Hauptstadt. Der Attentäter hatte sich in den frühen Morgenstunden unter Rekruten der irakischen Armee gemischt und die Bombe gezündet. Der Anschlag ereignete sich 2 Wochen vor dem geplanten Abzug der US-Kampftruppen aus dem Irak.
Das libanesische Parlament will die Lebensbedingungen palästinensischer Flüchtlinge verbessern. Ein heute verabschiedetes Gesetz räumt ihnen dieselben Rechte bei der Berufswahl ein wie anderen Ausländern. Bisher durften Palästinenser nur niedere Arbeiten verrichten. Die Flüchtlinge leben seit Jahrzehnten in Lagern unter Bedingungen, die die Vereinten Nationen wiederholt als menschenunwürdig kritisiert haben.
Vor den Kämpfen um die Staatsgründung von Israel flohen sie in die Nachbarländer. Hunderttausende Palästinenser verließen ihre Heimat zwischen 1947 und 1948, die erste Fluchtwelle. Die zweite folgte 1967 nach dem Sechstagekrieg. Wieder flohen Palästinenser. Die Lager wuchsen weiter an. Sozialer Sprengstoff, der über die Jahrzehnte immer explosiver wurde. Der UN-Teilungsplan für Palästina hatte die Region zwischen Juden und Palästinensern aufgeteilt, konnte den Konflikt aber nicht lösen. Viele, die ihre Heimat verließen und deren Nachkommen, leben heute noch in Flüchtlingslagern. 2,5 Millionen allein in Jordanien, nur hier haben die Palästinenser volle Bürgerrechte. In Syrien leben 490.000, in Ägypten 75.000. Und im Libanon sind es heute geschätzte 460.000 Menschen. Eingepfercht in 12 Lagern, bis heute isoliert vom Rest des Gastlandes. Nirgendwo hatten sie so wenig Rechte wie hier, und das hat Gründe. 460.000 Palästinenser, die schiere Zahl, bedroht das zerbrechliche Gleichgewicht der Volksgruppen untereinander. Besonders dramatisch spürte der Libanon das, als Arafats PLO ihr Hauptquartier in Beirut unterhielt. Das Gastland wurde immer wieder in Kriege mit Israel gezogen und auch im Bürgerkrieg spielte die palästinensische Befreiungsfront blutig mit.
Das palästinensische Flüchtlingslager Burj al-Baragna heute Nachmittag. Die Erleichterung war groß. Endlich ist wenigstens die Berufsdiskriminierung der Palästinenser im Libanon abgeschafft. Ein wichtiger Schritt in Richtung Integration. Wenn dieses Gesetz tatsächlich umgesetzt wird, dann ist es das Beste, was den Palästinensern seit langem passiert ist. Wir hoffen jetzt, dass die Arbeitgeber draußen uns bei der Arbeit wie Libanesen behandeln. Heute Morgen noch hatte eine kleine Gruppe von Palästinensern in der Nähe des libanesischen Parlaments für mehr Bürgerrechte demonstriert. Bislang durften sie außerhalb ihrer Flüchtlingslager nicht arbeiten, brauchten Sondergenehmigungen, um es zu verlassen. Und demonstrieren durften sie schon gar nicht, klagen sie, misstrauisch bewacht von der libanesischen Polizei. Fast 60 Jahre hat es gedauert, bis sich das Parlament durchringen konnte, diese Berufsdiskriminierung abzuschaffen. Entscheidend war die Angst, das Land könne aus der politischen Balance geraten, wenn die vielen palästinensischen Flüchtlinge stärker integriert würden. Besonders bei Christen sitzt diese Angst tief. Wir fürchten, die Palästinenser wollen ein Heimatrecht im Libanon haben. Das lehnen wir strikt ab, sagt uns dieser christliche Abgeordnete. Bislang waren die vom Militär streng bewachten Lager für die meisten Palästinenser so etwas wie ein Käfig. Die Entscheidung hat ihn etwas geöffnet. Das war ein wichtiger Schritt in Richtung Integration.
Schwulen und lesbischen Paaren ist ein weiterer Schritt im Kampf um Gleichberechtigung gelungen. Auch im Erbrecht müssen sie jetzt mit Eheleuten gleichgestellt werden, entschied das Bundesverfassungsgericht. Die obersten deutschen Richter erklärten die höheren Steuern und niedrigeren Freibeträge für homosexuelle Paare für verfassungswidrig.
Über 26 Jahre lebte Dieter Papenzin mit seinem Lebenspartner zusammen. 2001, kurz vor dem Tod des Partners, ließen sie ihre Partnerschaft eintragen. Als Alleinerbe wollte das Finanzamt, so steht es in den Akten, von dem 70-Jährigen über 30.000 Euro Erbschaftssteuer. Wäre er verheiratet gewesen, hätte der Fiskus nichts bekommen. Denn bis 2008 fielen Ehepartner bei einem Erbfall in die Steuerklasse 1, hatten damit einen Freibetrag von 307.000 Euro. Ein eingetragener Lebenspartner bekam dagegen nur einen Freibetrag von 5.200 Euro, wurde in die Steuerklasse 3 eingeordnet. Für den Kläger Unrecht.
Bei der Erbschaftssteuer bin ich wie ein Fremder behandelt worden. Und das war das, was mich geärgert hat und mich zu der Klage getrieben hat.
Solch eine Ungleichbehandlung sei verfassungswidrig. Es gebe dafür keinen sachlichen Grund, so die Richter. Zudem
der in Artikel 6 des Grundgesetzes verankerte Auftrag an den Gesetzgeber, Ehe und Familie zu schützen, rechtfertigt nicht eine Benachteiligung Dritter.
Bis Ende 2010 muss der Gesetzgeber eine verfassungskonforme Regelung für die Altfälle treffen. Die Entscheidung hat bereits zu Spekulationen geführt, ob der heutige Spruch nicht auch auf das Ehegattensplitting anzuwenden sei. Denn wenn das Gericht kinderlose Ehen gleichsetze, jedenfalls steuerrechtlich, mit eingetragenen Lebenspartnerschaften, müsste das möglicherweise auch auf das Ehegattensplitting anzuwenden sein. Drei Verfassungsbeschwerden liegen bereits hier zu diesem Thema in Karlsruhe.
Cannabis soll in Deutschland für die Behandlung Schwerkranker zugelassen werden. Gesundheitsminister Rösler kündigte heute an, dass er das Betäubungsmittelgesetz ändern lassen will. Danach könnten Ärzte künftig cannabishaltige Medikamente zum Beispiel für Menschen verordnen, die an Multipler Sklerose leiden. Außerdem will die Koalition die Versorgung sterbender Menschen verbessern. Hospizen soll erlaubt werden, Notfallvorräte an starken Schmerzmitteln anzulegen. Für den Vorsitz der CDU in Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt zwei Bewerber. Bundesumweltminister Röttgen hat heute in einem Brief an Parteifunktionäre angekündigt, dass er kandidieren werde. Zuvor hatte bereits der frühere Integrationsminister Laschet erklärt, er trete an. Voraussichtlich sollen die Mitglieder der Landes-CDU dazu befragt werden. Der bisherige CDU-Chef Rüttgers will sich nach der Niederlage bei der Landtagswahl nicht noch einmal bewerben.
Die CDU-Zentrale in Düsseldorf braucht einen neuen Chef und seit heute gibt es mit Norbert Röttgen einen weiteren Bewerber. Als Röttgen noch im Urlaub weilte, hatte bereits Armin Laschet seine Kandidatur für die Nachfolge von Jürgen Rüttgers angekündigt, im Bündnis mit Fraktionschef Laumann und Generalsekretär Krautscheid. Von dieser selbsternannten Landeslösung will Röttgen nichts wissen und fordert per Brief an die Partei eine Mitgliederbefragung. Hierin sehe ich eine gute Grundlage für einen glaubwürdigen Start nach der bitteren Niederlage bei der Landtagswahl. Ich finde, die Mitglieder sollten entscheiden, anstatt dass einige wenige Personen Posten unter sich aufteilen. Norbert Röttgen gilt als beliebt an der Parteibasis. Armin Laschet dagegen hat viele Parteifunktionäre hinter sich. Politisch trennt die beiden Kandidaten nicht allzu viel. Beide wollen die CDU modernisieren. Beiden wird eine gewisse Sympathie für Schwarz-Grün nachgesagt. Jetzt das Duell, die ersten Reaktionen in Berlin und Düsseldorf.
Ich freue mich darauf, dass wir zwei engagierte Kandidaten haben, die eine lebendige Situation herbeiführen, die sich beide präsentieren werden. Und wir werden merken, dass wir zwei wirklich gute Kandidaten haben.
Das ist in Ordnung, das ist Demokratie und die Mitglieder können dann entscheiden, wen sie für den Besseren halten.
Röttgen will auch als Spitzenkandidat bei der nächsten Landtagswahl antreten. Wann und unter welchen Umständen der Bundesumweltminister dafür von Berlin nach Düsseldorf wechseln würde, ließ er heute zunächst offen.
Eigentümer und Mieter können beim Fotodienst Google Street View jetzt auch online Widerspruch einlegen. Es geht um die Veröffentlichung von Bildern ihrer Häuser im Internet. Das zu verhindern war bislang nur per Post oder E-Mail möglich. Der Online-Einspruch kann von heute an 4 Wochen lang erhoben werden. Verbraucherschützer und Betroffene kritisierten die von Google vorgegebene Frist als zu kurz.
Ein Vorort im Osten von Hamburg. Ein Augenblick. Festgehalten für die Ewigkeit im Internet. Heinz Pilzweger gehört ein Mehrfamilienhaus. Heute hat er Widerspruch eingelegt, will, dass sein Haus unkenntlich gemacht wird.
Es geht im Wesentlichen darum, dass ein Konzern Geschäfte macht mit dem Eigentum anderer. Und bei einem Mehrfamilienhaus geht es auch darum, dass möglicherweise die Mieter damit nicht einverstanden sind.
Von heute an haben Mieter und Hausbesitzer 4 Wochen Zeit, ihr Haus unkenntlich machen zu lassen, per Formular direkt an Google. Experten rechnen mit Hunderttausenden von Einsprüchen. Der Bundesinnenminister bleibt gelassen.
Diese berechtigte Diskussion findet allerdings am ungeeigneten Objekt statt, nämlich bei Straßen, Plätzen, Fassaden. Die sind öffentlicher als etwa der Blick in den Garten.
Ein extra Google-Gesetz soll es also nicht geben. Dafür aber erste Vorschläge für den Umgang mit sogenannten Geodaten. Daten- und Verbraucherschützer fordern eine Verlängerung der 4-Wochen-Frist. Google möchte aber möglichst schnell auf den Markt.
Wir brauchen natürlich eine gewisse Zeit, um die Widersprüche dann wirklich zur vollsten Zufriedenheit auszuführen. Das heißt, wir haben garantiert, dass wir alle Widersprüche umsetzen, bevor wir mit dem Dienst live gehen. Und daran halten wir uns selbstverständlich.
Aber nichts ist endgültig. Wer es sich noch einmal überlegen will und nicht wie Heinz Pilzweger heute schon Widerspruch eingelegt hat, kann dies auch nach dem Start von Google Street View tun.
Wer sich weiter informieren will, unsere Internetredaktion hat Argumente für und gegen Street View zusammengestellt unter tagesschau.de.
Bei Lambrecht im Pfälzerwald ist ein ICE mit einem Müllwagen kollidiert. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 16 Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Der Triebwagen und ein Waggon entgleisten. Der Unfall ereignete sich, als der Mülltransporter einem Fahrzeug ausweichen wollte, dabei von der Straße abkam und auf die Gleise kippte. Die ICE-Strecke zwischen Frankfurt am Main und Paris wurde an der Unglücksstelle voll gesperrt.
Real Madrid hat sich die Dienste eines weiteren deutschen Fußballnationalspielers gesichert. Mesut Özil wechselt von Werder Bremen zum spanischen Rekordmeister. Das teilten die Clubs heute mit. Nach der WM in Südafrika war bereits Sami Khedira zu Real gewechselt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 18. August.
Tiefer Luftdruck bestimmt unser Wetter. Darin eingebettet ist ein Tief über Südskandinavien. Er sorgt in der Nacht im Norden und Osten Deutschlands für Regen. Wolken eines weiteren Tiefs über Schottland erreichen uns dann morgen am Tag. In der Nacht regnet es im Norden und Osten verbreitet, teilweise auch ergiebig. Im Nordosten sind Gewitter dabei. Die stärksten Regenfälle ziehen im Laufe des Tages über die Nord- und Ostsee ab. Auch sonst regnet oder schauert es ab und an, im Norden einzelne Gewitter. Im Süden weht der Wind schwach bis mäßig, im Norden mäßig bis frisch, an der Küste und auf den Bergen mitunter stürmische Böen. Heute Nacht 16 Grad an der Nordsee, 9 Grad im Vogtland. Am Tag 17 Grad am östlichen Alpenrand, in Leipzig bis 23 Grad. Am Donnerstag im Norden Schauer und einzelne Gewitter, südlich der Donau zunächst noch Regen, sonst ist es insgesamt recht freundlich. Am Freitag viel Sonne, nur im Norden auch mal dichtere Wolken mit etwas Regen. Am Samstag ist es in der Südhälfte oft freundlich, in der Nordhälfte ist es wechselhaft.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Susanne Holst. Darin Spendengelder. Kommt die Hilfe in Pakistan an und nutzloses Instrument, warum Patientenquittungen nicht funktionieren?